Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich freue mich sehr, hier heute bei euch zu sein und euch schon ein bisschen besser kennenzulernen und mal so in die Gesichter zu blicken, in die ich bald häufiger blicken werde. Ich freue mich schon auf euch und Teil dieser Kirche zu werden. Darauf freuen wir uns auch als Familie. Mein Mann ist auch da hinten mit unserer kleinen Tochter. Und ich möchte heute mit euch in eine der bekanntesten Kindergottesdienstgeschichten eintauchen, und zwar Daniel in der Löwengrube. Wenn du die Geschichte nicht mehr so ganz im Kopf hast oder vielleicht sogar noch nie von ihr gehört hast, dann hier ein kurzer Kontext. Gottes auserwähltes Volk Israel wurde von den Babyloniern, unter anderem auch, macht Sinn, nach Babylon verschleppt. Und unter ihnen war auch ein Mann namens Daniel. Und Daniel war ganz clever und eben auch Gott treu. Und so ist er relativ schnell zu einem königlichen Beamten geworden, weil auch der König ihn schätzte und mochte, wie er so unterwegs war. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir aber heute in die Geschichte eintauchen, ist Daniel tatsächlich schon 80 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so zurückdenke, als ich ein Kind war und die Story von Daniel in der Löwengrube gehört habe, da habe ich mir ihn irgendwie immer als jungen Mann vorgestellt, aber er war tatsächlich schon 80 Jahre alt, also heute vielleicht ein bisschen betagterer Mann, obwohl man kann auch noch sehr fit sein mit 80, also wenn du 80 bist, dann wollte ich dir jetzt nicht zu nahe treten. Und mittlerweile herrschten aber nicht mehr die Babylonier, sondern es waren jetzt die Meder und Perser am Start und ein Mann namens Darius war König über den babylonischen Teil des Reiches und auch er schätzte Daniel und machte ihn zur Oberaufsicht über alle Statthalter. Und wir steigen mal in den Text ein, Daniel 6, die Verse 4 bis 8. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott. Daraufhin bestürmten die königlichen Bevollmächtigten und Statthalter den König und sagten zu ihm, lang lebe König Darius, sämtliche Beamten des Reiches, die Präfekten und Statthalter, die Minister, sowie die mit der Ausübung der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, o König, ein königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderes eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Darius fand das anscheinend ja ganz cool so, dachte sich, ja, das finde ich ganz gut, und er stimmte dem Gesetz zu. Und was machte Daniel? Er kniete sich, wie immer, dreimal am Tag an sein Fenster und betete Gott an. Und ich würde Daniel gerne mal fragen, hey Daniel, war es das wirklich wert? Hätte es nicht irgendwie einen Weg gegeben, der nicht so offensichtlich ist? Ich meine, die Grauzone wäre doch irgendwie groß genug gewesen. 30 Tage sind ja nicht für immer. Man kann ja da auch mal aussetzen oder vielleicht ein bisschen heimlich für sich beten, nicht, dass es alle sehen. Und ich meine, ein guter und liebender Gott, der würde doch niemals von dir verlangen, dass du dich in Gefahr begibst und auch noch mit solchen Konsequenzen rechnen musst. Lebendig kannst du doch sowieso viel mehr für Gott verändern. Da sind doch schon so ein paar Kompromisse ganz okay, oder? Und ist dein Glaube nicht viel attraktiver für andere, wenn du so handelst, wie sie es für richtig halten? Ich meine, Gott weiß doch sowieso, wie du es eigentlich in deinem Herzen meinst, oder? Und wenn du dich nicht gut dabei fühlst, dann kann das doch auch irgendwie nicht richtig sein und von Gott gewollt. War es das wirklich wert, Daniel? Und ich bin mir ziemlich sicher, Daniels Antwort würde ja lauten. Denn er wusste ganz genau, was auf ihn zukommt, als er sich dort hingekniet hat, an sein Fenster und Gott angebetet hat. Wisst ihr, er war einer der höchsten Beamten im ganzen Reich und unter den Medern und Persern, da war es ganz normal, dass du bei Übertretung eines Gesetzes als Strafe damit rechnen müsstest, in die Löwengrube geworfen zu werden. Und ich meine, wenn wir uns mal überlegen, Mensch, Löwe, ich glaube, das geht nicht so gut aus. Also ich glaube, wir Menschen sind da eher die Verlierer. Und er war sich dessen bewusst und trotzdem kniete er sich dorthin und betete Gott an, weil er wusste, was seine Werte sind. Und Daniel, waren seine Werte sein Leben wert? Und meine Frage an dich ist heute, was sind dir deine Werte wert? Wir steigen heute mal steil ein und reden nicht so lange um den heißen Brei herum. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es manchmal ganz schön schwer, auch zu meinen Werten zu stehen. Ja, ich bin jemand, der so einen großen Antreiber darin hat, dass ich gemocht werden will. Also ich finde es schön, wenn Leute mich mögen. Und klar, ich bin da auf einer Reise auch mit Jesus und ich weiß, meine Identität ist in ihm. Und ich darf das immer mehr und mehr lernen, mich nicht so davon abhängig zu machen. Aber sind wir mal ganz real, das ist irgendwie ein Prozess. Und man ist da drin unterwegs und ich versage auch immer wieder da drin. Und es ist harte Arbeit. Und wenn ich dann Menschen mit anderen Überzeugungen begegne oder in Situationen bin, wo die Gesellschaft von mir gewisse Handlungsweisen erfordert, dann neige ich auch manchmal dazu, mich anzupassen oder nicht so klar zu positionieren, damit ich nicht anecke. Und ich will euch mal fragen, wer von euch kennt solche Momente? Wer traut sich das auch zu sagen? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ihr braucht euch dafür nicht schämen, weil das ist normal. Wir leben in einem Spannungsfeld und das ist herausfordernd und es klappt nicht immer. Und auch Daniel lebte in so einem Spannungsfeld. Aber bevor wir tiefer in die Story eintauchen und eben von Daniel lernen, wie man zu seinen Werten stehen kann in einer Kultur, die eben nicht Gott im Fokus hat, lasst uns mal kurz klären, was Werte überhaupt sind, damit wir da gemeinsam auf einer Linie unterwegs sind. Und zwar, Werte geben eine Zielorientierung für unser Handeln vor. Daraus entstehen dann Normen, also konkrete Handlungsvorschriften, die uns helfen sollen, die Werte zu erreichen. Ich habe euch mal eine Tabelle mit Beispielen mitgebracht. Genau, zum Beispiel der Wert Gerechtigkeit. Da würde die Norm daraus entstehen, du sollst jeden gleich behandeln. Oder der Wert Ehrlichkeit, du sollst nicht lügen, du sollst immer die Wahrheit sagen. Oder der Wert Leben, Leben, du darfst leben. Ich glaube, da ist mir was in der Tabelle ehrlich gesagt schief gelaufen. Aber naja, ergänzen wir ein anderes Mal. Und ganz vereinfacht drücken Werte das aus, was uns wichtig ist. Und es ist so, dass wenn uns etwas wichtig ist, dann tun wir das ja auch, dann handeln wir danach. Und je mehr Menschen auf eine gleiche Art und Weise handeln, daraus entsteht dann eine Kultur. Ja, ich mache das mal an einem Beispiel fest, zum Beispiel der Wert Gemeinschaft. Da könnte eine Handlung sein, ich lade Menschen zu mir nach Hause ein. Wenn wir jetzt das alle in diesem Raum machen würden, in dieser Kirche, Menschen zu uns nach Hause einzuladen, dann würde hier eine Kultur der Gastfreundschaft entstehen. Und wir merken, es ist wichtig, seine Werte zu kennen, weil sie bewusst oder auch oft unbewusst unser Handeln prägen und somit auch unser Umfeld. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht dir die Woche mal Zeit zu nehmen und mal zu Papier zu bringen, was deine Werte eigentlich sind, was dir wichtig ist, beziehungsweise was dir vielleicht auch wichtig sein sollte. Denn wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann kann ich auch dafür einstehen. So, jetzt lass uns mal zurück zu Daniel gehen und nochmal tiefer in seine Geschichte eintauchen. Wir schauen uns nochmal Vers 4 an. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten. Denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Ich finde, Daniel ist ein richtig starkes Beispiel dafür, dass wir als Christen durchaus einen richtig coolen Unterschied machen können in der säkularen und weltlichen, in dem weltlichen Bereich. Also wenn wir dort arbeiten als Christen, dann können wir einen Unterschied machen. Gott will uns dort gebrauchen. Es können ja auch nicht alle irgendwie Pastoren oder bei christlichen Trägern arbeiten. Und deswegen ist es so gut, wenn du auch jemand bist, der in einem Bereich arbeitet, wo es überhaupt nichts mit Gott zu tun hat oder auch die Menschen, die dort sind, nicht an Gott glauben. Weil genau da war Daniel auch unterwegs. Und ich finde, er zeigt uns, dass es geht und dass er steigt sogar die Karriereleiter hinauf. Also er bleibt nicht irgendwie unten, sondern er steigt auf und klar, Gott hat ihm das auch geschenkt, diese Klugheit, die hier erwähnt wird und diese Gunst, die er auch hatte gegenüber dem König. Und mit Erfolg kommt leider aber auch meistens ganz schnell Neid. Und einige andere Mitarbeiter des Königs, sie suchten nach etwas, womit sie Daniel irgendwie beim König anschwärzen können. Das Problem war nur irgendwie, sie fanden nichts. Ja, wir lesen in Vers 5 und 6, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Würden das deine Arbeitskollegen, dein Partner, deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn über dich sagen? Ich finde es schon irgendwie richtig bemerkenswert, dass sie einfach nichts finden. Sie haben nichts gegen Daniel in der Hand. Und ich meine, wenn du in einer hohen Position bist, dann hast du, glaube ich, so viele Gelegenheiten, korrupt zu handeln, deine Macht zu missbrauchen. Aber Daniel, an ihm war nichts zu finden. Das Einzige, was sie finden können, ist seine Treue zu Gott. Und mich beeindruckt das, ehrlich gesagt, ganz schön, dass das ist das Zeugnis, was sie ihm ausstellen. Seine Treue Gott gegenüber. Und da kommt bei mir auch dann so die Frage auf, hey, was würden eigentlich andere über mich sagen? Welches Zeugnis würden mir eigentlich andere ausstellen? Ich habe mal einen Podcast über Leiterschaft gehört und der Redner hat da erzählt, dass er regelmäßig Menschen aus seinem Umfeld die Frage stellt, wie ist es auf der anderen Seite von mir zu sein? Und das finde ich irgendwie eine gute und inspirierende Frage, weil es uns irgendwie spiegelt, wie wir vielleicht wirken, wie wir ankommen. Aber es ist auch manchmal gar nicht so leicht, jemanden diese Frage zu stellen, weil es könnten auch Sachen gesagt werden, die uns irgendwie ja, unbequem sind, die uns vielleicht sogar auch verletzen. Und natürlich sollen wir uns nicht nur davon bestimmen lassen, was andere über uns sagen, aber es ist trotzdem wertvoll zu wissen, wie wir eigentlich wahrgenommen werden. Denn es gibt uns gute Hinweise dann darauf, ob unser Handeln und unsere Werte eigentlich übereinstimmen oder ob unser Handeln eigentlich auf Werte hinweist, die wir eigentlich gar nicht leben und vertreten wollen. Und weil Daniel so treu ist, ist der einzige Weg, wie seine Gegner ihm etwas anhaben können, indem sie seine Treue zu Gott kriminalisieren. Also er mit einer Strafe rechnen muss, wenn er so handelt. Und sie gehen zu Darius und schlagen ihm eben ein Gesetz vor, jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderes eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Sie wollen, dass Darius ein Gesetz erlässt, das es eben Daniel nicht mehr ermöglicht, Gott anzubeten. Und ich meine jetzt, wir leben in Deutschland und solche drastischen Gesetze bleiben uns, glaube ich, jetzt erstmal erspart. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auch einer Zeit entgegensteuern, in der wir mehr und mehr erleben werden, dass Werte, für die wir stehen, auf eine Art und Weise kriminalisiert werden. Wenn vielleicht nicht durch jetzt ein Gesetz, dann durch sozialen oder auch kulturellen Druck. Und ich will euch keine Angst damit machen, aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt die Realität vieler Christen auf dieser Welt. Ja, nicht alle haben das Privileg, so frei ihren Glauben auszuleben, wie wir es tun. Und es ist ein normales Spannungsfeld. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir das vielleicht manchmal schon wahrnehmen. Zum Beispiel der Wert Großzügigkeit. Das ist ein Wert, den wir in der Bibel stark sehen, sowohl großzügig zu sein mit unseren Finanzen, aber auch mit unserer Zeit. Und ehrlich gesagt leben wir aber in einem Umfeld, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in der einem eher gesagt wird, hey, nutze alle Zeit für dich. Koste dieses Leben aus. Schau, dass du alles hineinpackst, was möglich ist. Und dann fällt es vielleicht manchmal schwer, dazu zu stehen. Ich möchte großzügig mit meiner Zeit sein. Ich möchte mich auch anderswo investieren. Oder im Thema Finanzen. Wie kannst du dein Geld weggeben? Ich meine, Lebensmittel werden immer teurer. Viele knapsen irgendwie rum. Bist du bescheuert, sowas wie einen 10% wegzugeben von deinem Einkommen oder vielleicht sogar noch darüber hinaus zu spenden? Du brauchst es doch für dich. Pass auf dein Geld auf, leg es gut an, schau, dass es sich vermehrt, aber nutze es für dich. Oder auch im Bereich Sexualität. Hey, wie schwer ist es für Leute dazu zu stehen, zu sagen, ich möchte warten, bis ich verheiratet bin. Weil Leute sagen, hey, du musst dich doch ausleben, du musst doch vorher schauen, wie es ist. Ihr müsst euch doch kennenlernen, ob es überhaupt passt. Und du verpasst was, wenn du dich nicht auslebst. Und die Frage ist, hey, wie gehen wir damit um? Was sind uns eigentlich unsere Werte wert? Und ich glaube, zwei Schritte sind dafür notwendig. Wir müssen einmal checken, was sind eigentlich die Werte, die unsere Kultur hat, in der wir leben. Und dann auf der anderen Seite, hey, welche Werte habe eigentlich ich? Welche Werte vertrete ich? Und dann auch eine Linie zu ziehen. Womit stimme ich überein und wo grenze ich mich ab? Ich bin jetzt nicht so der Fußballfreak, aber ich habe zwei Brüder und ich bin mit Fußball auch ein bisschen aufgewachsen. Und irgendwann wurde mal eingeführt bei den Schiedsrichtern, dass sie so, also ich habe jetzt Rasierschau genommen, weil ich finde, das sieht ungefähr genauso aus, aber sie haben ein Spray und wenn es zum Beispiel einen Freistoß gibt, dann ziehen sie mit dem Spray, keine Sorge, ich putze das nachher weg. Will nicht. Naja, ihr könnt es euch vorstellen, beim Ausprobieren zu Hause hat es funktioniert, aber sagen wir mal, das ist eine Linie. Ihr könnt sie euch ja imaginär vorstellen. Aber im Prinzip eine Linie zu ziehen, er zieht eine Linie, um zu sagen, hey, bis hierhin, aber nicht weiter. Und die Fußballspieler wissen das, die müssen das respektieren. Und ich glaube, genauso ist es wichtig, dass wir in unserem Leben Linien ziehen, wo wir sagen, okay, bis hierhin gehe ich, aber nicht weiter. Ich gehe nicht über diese Linie hinaus. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, auch dazu zu stehen und da stehen zu bleiben und eben nicht sie zu übertreten. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie reagiert Darius auf diesen Gesetzesvorschlag? Und wenn wir uns an den Anfang zurückerinnern, dann haben wir ja gelernt, dass Normen bzw. Gesetze dabei helfen sollen, unsere Werte zu verwirklichen. Das heißt, im Umkehrschluss weisen sie natürlich auch auf unsere Werte hin. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Werte hinter Regeln zu verstehen. Ich finde, man kann das an Kindern ganz gut erkennen. Wenn du einem Kind einfach nur sagst, du sollst nicht lügen, dann setzt es das vielleicht um aus Gehorsam dir gegenüber. Aber nicht, weil es es versteht. Wenn du ihm aber den Wert Ehrlichkeit erklärst, dann versteht es, hey, warum ist uns als Familie Ehrlichkeit eigentlich wichtig? Und dann lernt es zu verstehen, warum es nicht lügen soll. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir den Wert hinter Regeln, hinter Gesetzen verstehen, damit wir dann auch gerne folgen und diese Regeln umsetzen. Und Darius stimmt hier aber zu und lässt sich auf das Gesetz ein. Und ich finde, an dieser Stelle wird deutlich, wie unterschiedlich die Werte sind, die hinter Darius und hinter Daniels Handeln stehen. Ich würde sie mal zusammenfassen unter den Begriffen Gottzentrierung und Selbstzentrierung. Nämlich das Gesetz, dem Darius hier zustimmt, sagt aus, dass nur noch der König um Dinge gebeten werden kann. Ja, das kann man schon irgendwie auch mit Anbetung gleichsetzen, denn Darius erliegt hier der Versuchung, sich selber ins Zentrum zu stellen. Ja, er erhebt sich quasi selber zum Gott, wenn er sagt, hey, ich bin die Quelle aller Weisheit. Ich sage, was richtig und falsch ist. Nur zu mir könnt ihr mit eurem Bitten kommen. Und er stellt sich selber ins Zentrum und das, was in unserem Zentrum ist, das bestimmt auch das, was nach außen dringt. Und wir haben hier in Deutschland zwar keine Monarchie und selbst wenn, könnten wir ja jetzt nicht alle König sein, aber trotzdem ist es gar nicht so weit davon entfernt, wie unsere Kultur heute ist, in der wir leben. Denn wir leben in einer Kultur, in der das Individuum im Zentrum steht. Ja, das, was ich für wahr halte, das, was ich fühle. das, was ich jetzt brauche, das, wovon ich profitiere, das, wie ich mich verwirklichen kann. Und unsere Kultur und viele der Werte, die wir hier haben, kommt tatsächlich ursprünglich eigentlich aus dem Christentum. Und deswegen haben wir auch viele gute Werte. Aber viele davon hat man genommen und sie einfach von Gott entkernt. Ja, man gibt einfach nicht mehr Gott den Credit, sondern man tut so, als wäre das unsere Errungenschaft. Und was dann passiert, nicht mehr Gott ist der Geber, sondern der Mensch selbst rühmt sich dafür und passt auch noch die Werte so an, dass sie zu einem ein bisschen besser passen, dass man sich ein bisschen besser damit wohlfühlt. Ja, zum Beispiel sagen wir mal das Thema Nachhaltigkeit. Ja, das ist, glaube ich, für viele so eher eine Erscheinung der Neuzeit, dass man das Gefühl hat, hey, dieser Wert, das ist etwas, das irgendwie, worauf Leute gekommen sind und das uns jetzt sehr wichtig ist oder das auch nach außen getragen wird, auch in der Politik, in vielen Dingen, dass das sehr wichtig ist. Aber wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir, Gott gibt uns schon den Schöpfungsauftrag, diese Welt zu bewahren. Er sagt zu Israel, hey, ihr sollt eigentlich alle 7 Jahre lang euer Land brach liegen lassen, damit es sich erholen kann. Aber was machen wir? Wir nehmen diesen Wert, entkernen ihn von Gott und finden uns auch noch ganz toll, so als Menschen, vor allem in der westlichen Welt, würde ich sagen, dass wir so gut darüber nachgedacht haben und dass wir jetzt ja auf die Idee gekommen sind, dass Nachhaltigkeit so wichtig ist und dass wir das jetzt umsetzen. Und dann passen wir es auch noch so ein bisschen für uns selber an. Also zumindest mache ich das. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch da besser unterwegs. Aber wenn ich dann so im Supermarkt stehe, vor der Kühltheke und ich sehe da das Hack und ich sehe Haltungsform 4 und Haltungsform 1 und den preislichen Unterschied, ja, dann greife ich dann doch manchmal zur Haltungsform 4 und nicht zu 1, weil es mir dann doch ein bisschen zu teuer ist und ich merke, ich passe es irgendwie für mich an, weil ich finde es schon wichtig, aber darf es mich dann so sehr beeinflussen, vielleicht in ein paar Bereichen von meinem Leben. Und ich glaube, Daniel hätte sich und seine Bedürfnisse auch genauso hier ins Zentrum stellen können, aber er lässt sich von diesem Gesetz nicht ein bisschen beirren. Wir lesen, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Ich finde es so krass, weil Daniel lässt sich einfach überhaupt nicht davon beeinflussen. Er zögert noch nicht mal einen Moment. Er hört das Gesetz, er geht zu seinem Fenster, er kniet sich hin und er betet Gott an. Für ihn ist es überhaupt gar keine Frage. Er tut das, was er schon immer tut, 3-mal am Tag zu beten und Gott die Ehre zu geben. Und sind wir mal ehrlich, wer hier im Raum hätte einfach die 30 Tage vergehen lassen oder heimlich gebetet? Hört mal ganz ehrlich in euch hinein. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mir gedacht hätte, okay, 30 Tage, das kann man ja irgendwie überblicken, den Zeitraum. Gott sieht das ja, wenn ich in meinem Herzen bete. Das kriegt ja da niemand anderes mit. Aber das ist für Daniel überhaupt keine Option. Und wisst ihr, Daniels Motivation dabei war es nicht, sich gegen Darius zu stellen, sondern er wollte einfach zeigen, für welche Werte er steht. Hey, so oft tendieren wir dazu, dass wir uns gegen etwas positionieren, gegen etwas stellen, anstatt zu erzählen, wofür wir eigentlich stehen. Und er stellt Gott ins Zentrum und nicht sich selbst und macht deutlich, hey, Gott ist mein Wertegeber. Und er zieht eine klare Linie, auch wenn er sich ja grundsätzlich in dem System und in der Kultur bewegte und auch Darius als König anerkannte und auch schätzte. Er arbeitete ja sogar für ihn. Aber trotzdem weiß Daniel, wer der wahre König ist. Und er lebte ja auch schon länger in Babylon. Er lebte dort mittlerweile länger als in dem Land, wo er herkam. Aber er hatte sich seine Werte bewahrt und sich nicht angepasst. Er grenzt sich klar ab und nimmt eben auch die negativen Konsequenzen in Kauf. Und es war ja auch von Gott kein Gebot, 3-mal am Tag zu beten, sondern er machte das, weil es ihm wichtig war. Er wollte Gott die Ehre geben mit seinem Leben. Und Gott hat ihm auch die Kraft gegeben, dann zu seinen Werten zu stehen. Weil er auch wusste, hey, Gott ist der, der eigentlich in Kontrolle ist. Ich kann mich auf ihn verlassen, ich kann ihm vertrauen. Und seine Gottzentrierung hilft Daniel dabei, eine klare Linie zu ziehen, indem er regelmäßig Gottes Gegenwart sucht und auch ein festes Fundament hat. Und wisst ihr, ich merke immer wieder in Gesprächen, wie Menschen ein spannungsgeladenes Thema wahrnehmen, das sie irgendwie bewegt. Ja, wo sie irgendwie zum Beispiel nicht verstehen, warum handelt Gott dort da so? Oder wieso erlässt Gott diese Gebote? Ich verstehe das nicht so ganz. Und sie beschäftigen sich so stark mit diesem einem Thema. Und was passiert? Sie stellen ihren ganzen Glauben in Frage. Sie stellen Gott in Frage, ob es Gott überhaupt gibt, ob es so einen Gott überhaupt geben kann, wollen sie so einem Gott überhaupt folgen. Und ich finde, was man da merkt, ist, es fehlt das Fundament. Weil wenn ich tief verwurzelt bin, wenn ich ein Fundament habe, dann können auch mal Themen kommen, die irgendwie eine Spannung in mir erzeugen, aber ich stelle nicht direkt alles in Frage, sondern ich weiß, worauf ich gebaut bin. Ich weiß, zu wem ich gehöre und ich weiß, bei wem ich auch andocken kann, mit wem ich darüber reden kann. Und du stellst eben nicht alles sofort in Frage. Und wenn du nicht weißt, wie du so ein Fundament dir erarbeiten kannst, dann nimm dir einfach ein Beispiel an Daniel. Ja, er sucht regelmäßig Gottes Gegenwart, 3-mal am Tag. Und ich glaube, er hatte sehr viel zu tun in seiner Position. Und er setzt diese Priorität und geht ins Gebet, redet mit Gott. Und ich finde es auch so spannend, dass hier steht, Dank, Lob und Bitte. Ja, es ist irgendwie ein Gleichgewicht. Manchmal benutzen wir Gott so als Wunschautomaten. Wir laden unsere Bitten bei ihm ab und erwarten, dass er alles erfüllt. Hey, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ihn auch loben, dass wir ihm danken, egal in welcher Lebenssituation wir sind, weil Gott ist es würdig, angebetet zu werden, einfach weil er ist und nicht, weil er tut. Und wenn die Gottzentrierung unser wichtigster Wert ist, dann werden wir dadurch kennenlernen, auch welche Werte Gott wichtig sind und warum, weil wir ihn und seinen Willen suchen. Aber wir ordnen uns auch unter und sind uns bewusst, wenn er derjenige ist, der entscheiden darf, was richtig und falsch ist, dann kann es auch mal mein Verständnis übersteigen. Ja, dann müssen wir ihm auch irgendwie vertrauen, dass er gut und allwissend ist und nicht wir. Und es kommt, wie es kommen musste. Und Daniel wird natürlich von den Mitarbeitern gesehen, sofort angeschwärzt. Und jetzt ist Darius auf einmal gar nicht mehr so happy über das Gesetz, weil er schätzt ja Daniel. Das Problem ist nur, er kann sich selber nicht daraus befreien. Man sollte ja denken, ein König ist doch an der obersten Stelle. Er kann doch einfach sagen, okay, dieses Gesetz gilt nicht mehr. Aber bei den Medern und Persern war es tatsächlich so, dass du als König auch an dieses Gesetz gebunden warst. Du konntest es nicht wieder aufheben, das war nicht möglich. Und Darius nimmt im Kauf, sich unter das Gesetz zu begeben, um irgendwie scheinbare Freiheit und Macht zu gewinnen. Aber eigentlich wird er dadurch ja unfrei, weil er kann es selber überhaupt nicht mehr aufheben. Und Selbstzentrierung bewirkt genau das. Wir begeben uns unter ein Gesetz, das uns scheinbare Freiheit gibt, aber eigentlich sind wir Gefangene unserer selbstgesetzten Werte und auch der daraus resultierenden Ansprüche. Und Gottzentrierung wiederum bewirkt, dass wir uns unter Gottes Gnade stellen und er uns befreit. Und Daniel, das tut er genau. Er stellt sich auf diese Gnade und er weiß, dass Gott das Volk, zu dem er gehört, auch aus Gnade erwählt hat. Und er stellt sich auf diesen Zuspruch und das gibt ihm auch die Kraft, zu seinen Werten zu stehen. Und Daniel darf erleben, wie Gott den Löwen das Maul zuhält. Und am Ende der König sogar Gott preist und allen sagt, ihr müsst auch diesen Gott anbeten. Und manchmal werden wir das erleben, dass wenn wir zu unseren Werten stehen, dass es einen positiven Einfluss hat, dass das unser Umfeld verändert. Dafür hat Gott uns ja auch in diese Welt gestellt und geschaffen. Aber wir müssen auch ehrlich sein, leider ist das nicht immer so. Sondern es ist auch manchmal so, dass wir das Gegenteil erfahren. Und das ist keine leichte Aufgabe, weil wir wollen so gerne dazugehören. Und vieles sind ja auch gute Werte, die wir hier in Deutschland haben. Aber genau dann fällt es uns, glaube ich, oft schwer, so eine Linie wirklich zu ziehen und in Kauf zu nehmen, dass andere uns ablehnen, wenn wir eine andere Meinung haben. oder wir sogar im Extremfall vielleicht auch manchmal soziale Ausgrenzung erfahren. Und ich glaube, heutzutage wird ganz viel über Toleranz gesprochen, aber ich erlebe häufig, dass Toleranz eigentlich da aufhört, wo du nicht der gleichen Meinung bist wie eine andere Person. Und wir können Menschen lieben und annehmen, egal welche Werte sie vertreten, aber wenn wir für sie unsere Werte verändern sollen, dann liegt es nicht in unserer Verantwortung, wie unser Gegenüber damit umgeht, dass wir vielleicht für andere Werte einstehen. Und das ist nicht einfach, das weiß ich, das erlebe ich auch selber in meinem Leben immer wieder. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, ist es das wirklich wert? War es das wirklich wert? Ich meine, hätte es nicht einen anderen Weg gegeben, der nicht im Tod geendet hätte? Wie sie es für richtig halten? Gott weiß doch, wie du es eigentlich meinst. Wenn du dich nicht gut dabei fühlst, dann kann es doch gar nicht von Gott gewollt sein. War es das wirklich wert, Jesus? Und ich weiß, dass seine Antwort ja ist. Ja, es war es wert, für meine Werte zu sterben. Aus Liebe zu dir und Gehorsam zu meinem Vater hing ich am Kreuz. Auch meine Treue zu Gott wurde kriminalisiert. Aber das Grab, das war nicht meine Endstation, sondern ich habe den Tod überwunden, um dir ein neues Leben zu schenken. Und wisst ihr, Jesus anders sein hat die Welt verändert. Du warst es ihm wert, dass er sein Leben für dich gab. Und wer hätte in dem Moment gedacht, dass sein Tod Leben für so viele Menschen bedeuten würde? Aber Jesus hat Gott vertraut, dass er es besser weiß. Und er weiß auch, was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden. Ja, einer seiner engsten Freunde hat sich gegen ihn gestellt, weil er dachte, er wüsste es besser. Und er fühlt auch diesen Schmerz und die Spannung in dir mit, in der wir auch oft stehen. Aber wisst ihr, so wie Jesus nach 3 Tagen den Tod überwunden hat, so ist auch dieses Leben nicht die Endstation für uns, sondern da wartet eine Ewigkeit auf dich. Und mit Jesus ist ein neues Reich angebrochen, zu dem wir als Christen dazugehören. Und sein Reich ist ein Königreich, in dem Gott wirklich im Zentrum steht. Und wir sind aufgerufen, nach seinen Werten zu leben und diese Königreichkultur auf diese Welt zu bringen. Und Jesus hat es vorgelebt, wie es aussieht. Er stellte Gott ins Zentrum und stand für ihn ein. Er gehorchte Gott bis in den Tod hinein. Auch wenn er sich bestimmt nicht immer danach fühlte, damit wir am Ende vor Gott bestehen können. Und ich lade dich ein, beschäftige dich mit Jesus, lerne seinen Charakter, sein Verhalten, seine Worte kennen und es wird dich verändern und du wirst mehr und mehr lernen, was ihm wichtig war. Und wenn du seine Gegenwart suchst und ihm ins Zentrum stellst, dann wird er dir auch Kraft geben, zu deinen Werten zu stehen. Wisst ihr, Gottes Reich ist zwar schon angebrochen, aber es ist eben noch nicht vollendet. Und das ist auch diese Spannung, in der wir stehen, was wir immer wieder auch erleben, wo es vielleicht manchmal an uns zerrt. Und wir brauchen Jesus, um diese Spannung auszuhalten. Aber er hat sich am Kreuz in diese Spannung auch hineingestellt. Und ich möchte dir heute als Frage auch so mitgeben, die du vielleicht nochmal in deinem Herzen und auch zu Hause bewegen kannst. Wo steht in deinem Leben nicht Gott, sondern du selber im Zentrum? Und was hat das für Auswirkungen? Papa, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du wirklich Jesus für uns gegeben hast, dass du diese Spannung auch kennst, in der wir manchmal stehen und du weißt, wo es uns schwerfällt, vielleicht manchmal für das einzustehen, was wir glauben. Und hilf uns doch, von uns selber wegzurücken und dich ins Zentrum zu rücken und dir zu vertrauen, dass du alles in deiner Hand hältst. Danke, dass wir dich haben als unser Gott, als unser Begleiter da drin. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.